Der deutsche Schlagersänger Christian Anders sang 1972 das Lied »Es fährt ein Zug nach nirgendwo«. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, und das geht dann noch so ein bisschen weiter, da kommen noch andere Elemente drin vor, dass er alleine als Passagier darin sitzt und dass es diesen Zug gestern noch gar nicht gab und so weiter, und es ist alles etwas nebulös und merkwürdig, und böse Zungen behaupten ja, dass er schon damals in einer Art prophetischer Vorausschau die Gründung der Deutschen Bahn AG im Jahre 1994 vorweggenommen hat, weil da solche Phänomene vermehrt aufgetreten sind danach. Also man weiß es nicht genau, jedenfalls dieses Lied ist sonderbar, aber vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, dass du denkst, Mensch, ich sitze hier irgendwie in einem Zug nach nirgendwo, ich weiß auch nicht, wo es so genau hingeht, wo geht die Reise meines Lebens hin, in welche Richtung läuft mein Leben eigentlich, wer gibt mir eine Fahrplanauskunft und werde ich am Ende am Ziel ankommen und wo ist das Ziel und so weiter. Und interessanterweise hat Jesus diese Frage tatsächlich beantwortet. Er hat uns eine klare Antwort darauf gegeben. Er sagt im Johannesevangelium an einer Stelle, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Also wenn du in diesen Zug einsteigst, wenn du in diesen Jesuszug, will ich mal sagen, einsteigst, dann kannst du sicher sein, dass du nicht unterwegs bist nach nirgendwo oder irgendwo oder ich weiß auch nicht wo, sondern dass du unterwegs bist in Richtung Ziel deines Lebens. Und lass uns mal diesen Zusammenhang ein bisschen genauer anschauen, die Stelle, wo Jesus das gesagt hat. Das ist eines von den sieben Ich-Bin-Worten Jesu im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Wir beschäftigen uns ja gerade mit diesen sieben Ich-Bin-Worten. Und hier haben wir ein weiteres dieser Ich-Bin-Worte. Und Jesus sagte dieses Wort vor dem Passafest, vor Ostern. Also wir haben ja letzte Woche Ostern gefeiert und wir müssen jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen vor Ostern. Diese Aussage gehört schon zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu, wo er mit seinen Jüngern gesprochen hat über das, was kommen wird, über das, was seinen Tod und so weiter anbetreffen wird. Und er spricht in diesem ganzen Zusammenhang davon, dass er die Jünger verlassen wird. Er deutet an, dass er für die Sünden dieser Welt sterben wird, dass er zum Vater gehen wird. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Ja, wenn du das nachliest, und ich will dich sehr ermutigen, lies das Johannesevangelium mal im Ganzen durch, nicht nur einzelne Stellen, lies mal das ganze Johannesevangelium und dann wirst du auch an diese Stelle kommen und dann wirst du feststellen, dass seine Jünger das, so wie er das hier ausgedrückt hat, nicht verstanden haben. Sie haben nicht genau gewusst, was meint er jetzt damit, ich gehe jetzt zum Vater und so weiter. Sie erwarteten ja tatsächlich, vermutlich, ein doch eher irdisches Königreich. Sie haben sich wahrscheinlich vorgestellt, ja, da ist Jesus der König und der wird ein Königreich aufrichten, so wie es damals bei König David war. Und sie haben gehofft, dass er die Herrschaft der Römer beenden würde und dass das Volk Israel wieder eine Nation unter Gott sein würde, mit einem König, der von Gott eingesetzt und berufen ist und so weiter. Und dann kommt Jesus daher und er redet davon, dass er ja schon ein König ist, dass er redet vom Königreich Gottes. Aber dann sagt er, ich werde sterben und zum Vater gehen. Und ihr müsst euch das ausmalen, das war für die Jünger ein schrecklicher, ein enttäuschender Gedanke. Wie kann das sein? Eben noch redet er vom Reich Gottes, vom Königreich und dann sagt er wird zum Vater gehen und sterben. Wie passt das zusammen? So ein schrecklicher Gedanke für sie. Sie wussten nicht, was machen wir jetzt damit? Was bedeutet das? Und dann kommt es zu diesem berühmten Gespräch mit Thomas, und hier will ich in den Text einsteigen, Johannes 14, ab Vers 1, da sagt Jesus zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Jesus hat genau erkannt, was in den Jüngern vor sich ging. Denen ist der Mut entfallen, ihr Herz war bestürzt, sonst hätte er das nicht sagen müssen. Er sagt, hey, euer Herz werde wegen dem, was ich gesagt habe, nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Noch einmal, Jesus spricht davon, dass er sterben wird, dass er zum Vater gehen wird. Und dann deutet er hier an, dass er, wenn das geschehen ist, nicht untätig sein wird, sondern dass er etwas tun wird im Himmel, dass er für alle, die ihm nachfolgen, für alle, die an ihn glauben, eine Wohnstätte, eine Wohnung im Himmel vorbereiten wird, ein Zuhause im Himmel. Was für eine wunderbare Hoffnung, die wir haben. Und damit meinte er, dass alle, die an ihn glauben würden, diese Heimat im Himmel beim Vater finden können und dass dort ein Ort der Ewigkeit ist, wo wir wohnen können. Und dann, oder in diesem Zusammenhang, sprach er über das zukünftige Reich Gottes. Und er sagt, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und in Vers 5 fragt ihn Thomas oder sagt ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Jesus sagt, ich zeige euch den Weg, ihr wisst den Weg. Und Thomas sagt, nein, wir wissen ihn nicht. Und wie können wir den Weg wissen? Also Thomas und die Jünger dachten hier immer noch vielleicht in irdischen Kategorien. Sie dachten, ja, wo wird Jesus hingehen? In welches Königreich? Er würde sich auf einen Esel setzen und dann irgendwo hin reiten, um dann seine Herrschaft anzutreten. Nein, Jesus sprach hier vom himmlischen Königreich. Und sie hatten noch nicht verstanden, was Jesus am Kreuz tun würde und was das für sie und für alle nachfolgenden Gläubigen bedeuten würde. Und dann sagt Jesus es genauer. Dann hören wir diesen Vers 6, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus zu Thomas sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Thomas fragt ihn, Jesus, welches ist der Weg? Wie geht der Weg? Wie kann ich diesen Weg gehen? Und Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg. Und das ist eine merkwürdige Antwort. Ja, diese Aussage hat bei Thomas und den anderen Jüngern nicht unbedingt zu mehr Klarheit geführt, kann ich mir vorstellen. Ich habe neulich mal jemanden gehört, der sagte, ja, das ist in ungefähr so, als wenn du zum Friseur gehst und sagst so, kennst du einen guten Friseur? Und der Friseur dir antwortet, ich bin die Frisur. So, ne? Also mit anderen Worten, du kannst an meiner Frisur erkennen, dass ich ein guter Friseur bin. Aber diesen Zirkelschluss musst du erstmal hinkriegen. Ja? Und das haben die Jünger in diesem Augenblick irgendwie nicht verstanden. Sie fragen nach dem Weg und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ja, wie jetzt? Wie soll ich denn diesen Weg gehen? Und wir sehen hier auch den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament hat Gott selber immer wieder darüber gesprochen, dass er seinem Volk den Weg zeigen will. Er hat darüber gesprochen, dass bei ihm Wahrheit zu finden ist und dass er Wahrheit vermitteln möchte. Und er hat auch immer wieder gesagt, dass in ihm Leben zu finden ist und dass er Leben schenkt. Also zum Beispiel Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Oder Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Aber im Neuen Testament findet eine Veränderung statt. Da sagt Jesus nicht mehr, ich weise euch den Weg oder ich lehre euch die Wahrheit, ich zeige euch das Leben, sondern er sagt, ich bin es. Ich selber, ich als Person bin es, ich bin es. Und hier haben wir wieder diese Selbstoffenbarung Jesu, dieses Ich bin, der ich bin, die Offenbarung Gottes bezieht Jesus auf sich. Ich bin Gott und gleichzeitig bin ich der Weg, bin ich Wahrheit und bin ich das Leben. Also während im Alten Testament Gott Weg, Wahrheit und Leben zeigt und uns durch Gott gezeigt werden und möglich gemacht werden, sehen wir hier im Neuen Testament, dass Weg, Wahrheit und Leben eine Person sind, nämlich die Person Jesu Christi selber. Und wenn wir mit Jesus Christus zu tun haben, wenn wir es mit ihm zu tun bekommen, dann haben wir es zu tun mit dem Weg, mit der Wahrheit und mit dem Leben. Weg, Wahrheit und Leben sind eine Person. Es ist Christus. Was für ein Weg meint Jesus hier, wenn er sagt, ich bin der Weg? Also zunächst mal glaube ich, dass er ganz klar hier sagt, ich bin der Weg zu Gott. Er ergänzt das ja auch hier durch diesen Nebensatz, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Also Jesus sagte nicht, ich bin ein Weg oder sowas, sondern ich bin der Weg, und zwar der Weg zum Vater, der Weg zu Gott. Und das ist ein ganz schöner Absolutheitsanspruch, den Jesus hier aufrichtet. Also wenn du das so sagst, es gibt keinen anderen Weg zu Gott außer durch Jesus, dann würden viele Menschen vielleicht sagen heute, ja, aber es gibt doch verschiedene Wege zu Gott. Ne? Oder alle Religionen haben doch mehr oder weniger dasselbe Ziel. Letztendlich geht es doch nur um den einen Gott, egal wie er heißt. Und das ist egal, ob du Yahweh anbetest, Allah, Krishna, Odin oder den heiligen Bimbam. Das macht doch keinen Unterschied. Am Ende kommst du doch immer bei diesem Gott raus. Nein, kommst du nicht. Kommst du nicht, Jesus sagt hier, wenn du bei dem Gott der Bibel, wenn du bei Yahweh herauskommen willst, wenn du mit ihm in Kontakt treten willst, dann geht dieser Weg nur über Jesus. Nur über Jesus. Und ich bin so froh, dass nicht ich das gesagt habe, sondern Jesus selber. Und manche sagen, oh, das ist aber intolerant oder so. Ja, Jesus ist in diesem Punkt intolerant. Er sagt, das ist der Weg. Wenn du bei Gott ankommen willst, dann musst du diesen Weg gehen. Ansonsten kommst du irgendwo an, aber nicht bei Gott. Und in diesem Falle führen eben nicht alle Wege nach Rom, sondern nur einer. Und dann erklärt Jesus das noch einmal, er erläutert es noch einmal ab Vers 7, Johannes 14, Vers 7 bis 9. Er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also Jesus sagte hier zu Philippus, ja Philippus, wenn du wissen willst, wie der Vater ist und wer der Vater ist, dann schau dir an, was ich tue. Schau dir an, was ich mache. Und viele Menschen sagen ja auch hier, ja, man kann nicht wissen, wie Gott ist. Ja, so glauben heißt ja nicht wissen und so weiter. Schreckliche Aussage, das ist so wie, ich glaube, es ist 7:45, ich glaube, mein Schwein pfeift oder so. Man kann Gott nicht sehen oder erleben. Doch, man kann Gott sehen und erleben, indem man auf das schaut, was Jesus getan hat und indem man Jesus in seinem Leben wirksam werden lässt. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau Jesus an. Dann schau an, was Jesus getan hat. Jesus war voller Erbarmen für Menschen. Jesus war voller Interesse an den Lebenssituationen der Einzelnen. Ich denke nur an die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, der da auf dem Baum saß, weil er klein war und der Jesus unbedingt sehen wollte. Und Jesus vorbeigeht und sagt, komm, Zachäus, komm runter von dem Baum. Ich will heute bei dir einkehren und wie sein ganzes Leben umgekrempelt wird. Jesus hatte Interesse an der Lebenssituation von Menschen. Er heilte Menschen, immer wieder, immer wieder. Er stellte Menschen wieder her, er befreite Menschen von dämonischer Gebundenheit, zum Beispiel den besessenen Gerasener. Gleichzeitig begegnete er Menschen mit Gnade und mit Wahrheit wie der Ehebrecherin. Er ließ Menschen nicht einfach so da stehen, wie sie waren, sondern er begegnete ihnen mit dieser unvergleichlichen Gnade und gleichzeitig mit seiner Wahrheit und sagte, hey, komm, ich hole dich heraus aus diesem Sumpf deines Lebens und es gibt eine Veränderung, es ist eine Veränderung für dein Leben möglich. Und so ist Gott auch zu dir und mir, so ist er auch zu uns und das ist so schön, das zu sehen. Und Johannes sagt ja tatsächlich auch an einer Stelle, dass das, was wir hier in dem Wort Gottes lesen, nur ein Teil dessen ist, was Jesus wirklich getan hat. Er sagte, wenn ich das alles aufschreiben würde, dann würde das die ganzen Bücher nicht fassen. So viel hat Jesus getan. Und so wunderbar ist Jesus auch zu dir und zu mir. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann folge Jesus nach. Dann kannst du auch das Wirken und die Kraft Gottes praktisch erleben. Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus ist aber auch und hat auch zu tun mit unserem Lebensweg. Ja, wenn Jesus sagt, dass er der Weg ist, dann gibt er uns damit schon auch eine Antwort auf diese alte Frage der Menschheit, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist mein Lebensweg und so weiter. Die Bibel erklärt uns, wo wir herkommen. Sie erklärt uns, dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass wir in diese Beziehung zu Gott hineingehören. Die Bibel redet auch darüber, dass Gott einen individuellen Plan für jeden von uns hat, dass wir nicht unbedeutend sind, sondern dass Gott einen Plan hat, den er mit uns umsetzen möchte in unserem Leben. Und so sagt er auch, dass wir gut geraten sind, dass wir gut geworden sind, dass er uns persönlich anschaut und sagt, komm, ich gehe mit dir auch den Weg. Und das Schöne ist, er zeigt uns nicht nur den Weg, Jesus ist nicht nur der Weg, sondern er geht auch den Weg mit uns. Und wir wissen, dass der Weg mit Jesus nicht immer einfach ist. Ne? Also Wir sind ja als Christen nicht herausgenommen aus allen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Problemen und so weiter. Wir erleben Dinge, die schwierig sind. Manchmal ist das auch ein einsamer Weg, den wir gehen, wenn andere Menschen nicht verstehen, was wir da tun und warum wir mit Jesus unterwegs sind. Aber das Schöne ist, Jesus ist nicht nur der Weg, sondern gleichzeitig geht er auch mit uns den Weg. Und er sagt uns das zu, er spricht uns das zu, dass er unser Hirte ist, dass uns nichts mangeln wird. Er spricht uns zu, dass er uns auf einer grünen Aue weidet, dass er uns zum frischen Wasser führt, dass er unsere Seele erfrischt, dass er unsere Seele erquickt und dass er uns auf rechter Straße führt um seines Namens willen, so wie das im Psalm 23 steht. Und auch wenn wir im finsteren Tal wandeln, auch wenn wir mitten in Schwierigkeiten, in Dunkelheit sind, sagt er, brauchen wir kein Unglück zu fürchten, weil er mit uns ist, weil er bei uns ist, weil er uns tröstet, weil sein Stecken und Stab uns begleiten und uns trösten. Und das ist eine wunderbare Aussage. Jesus ist nicht nur theoretisch der Weg, sondern er geht auch mit uns den Weg. Und das ist so schön zu wissen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr gerade in den Herausforderungen, in denen ihr steht, immer wieder so Jesus sucht und sagt, ja Herr, du bist mein Weg und danke, dass du auch mit mir unterwegs bist auf dem Weg. Wir erleben dasselbe auch als Familie an vielen Stellen und wir merken auch, wir brauchen nicht irgendwelche frommen theoretischen Aussagen, sondern wir brauchen ein praktisches Handeln, praktisches Eingreifen Gottes in unser Leben und das möchte Jesus uns geben und das tut er auch. Der Weg ist eine Person. Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit, sagt Jesus, die Wahrheit. Auch hier eine absolute Aussage. Ich bin die Wahrheit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es absolute Wahrheiten ja nicht geben darf. Und wahr ist das, was ich für wahr halte oder was eine Mehrheit oder auch mal eine Minderheit für wahr erklärt und das, was wahr sein darf. Eine absolute Wahrheit wird abgelehnt, aber manche Menschen sagen auch, die Wahrheit ist mir so kostbar, dass ich nur ganz sparsam davon Gebrauch mache. Das ist aber ein anderes Thema. Aber Jesus sagt hier mit einer Absolutheit, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir der Wahrheit. Dann begegnen wir der Wahrheit Gottes. Wir begegnen der Wahrheit über Gott. Ich habe es gerade gesagt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wer Gott ist, dann schau Jesus an. In Jesus können wir erkennen, wer Gott ist. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, sagt Paulus, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also nicht manche Schätze, sondern alle Schätze. Und mehr Erkenntnis über Gott kann es nicht geben, als das, was wir in Jesus Christus sehen oder finden. Also wenn du die Wahrheit über Gott wissen willst, dann schau Jesus an. Und je besser ich den Sohn kenne, desto besser kenne ich Gott. Die Wahrheit über Gott. Aber, und das ist auch ein Aspekt, es ist auch die Wahrheit über uns selbst. Also wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir der Wahrheit über Gott, aber auch einer Wahrheit über uns oder der Wahrheit über uns selbst. Wenn Gott uns nämlich geschaffen hat und wir sein Eigentum sind, dann kennt er uns ja durch und durch. Er hat uns mit einem bestimmten Plan geschaffen und das, was Gott über uns denkt und sagt, das ist die Wahrheit. Nicht unbedingt das, was andere über uns denken oder sagen. Im Positiven wie auch im Negativen. Und diese Wahrheit, die Gott uns offenbart, die Wahrheit über uns selbst, die kann manchmal sehr enttäuschend und niederschmetternd sein, aber die kann umgekehrt auch sehr beglückend und freisetzend sein. Das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Also enttäuschend und niederschmetternd, wenn wir feststellen, dass wir uns selber etwas vorgemacht haben, dass wir uns selber belogen haben, dass wir selber Dinge in unserem Leben aufgebaut haben, die so gar nicht sind. Jeder von uns braucht ja ein gewisses Selbstbild. Jeder muss ja ein gewisses Selbstbild auch aufrechterhalten, sonst könnten wir nicht leben, sonst könnten wir nicht existieren. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo wir uns Dinge einbilden, vormachen, Dinge vorgeben, die so gar nicht sind. Ein extremes Beispiel ist sicherlich jemand mit einer narzisstischen Störung. Wenn ein Narzisst beispielsweise feststellt, dass er gar nicht so toll ist, wie er immer behauptet, oder andere glauben machen will, sondern eigentlich ein armes Würstchen ist, das genauso wie jeder andere auch Vergebung und Erlösung braucht, dann bricht für ihn eine ganze Welt zusammen. Dann bricht sein Selbstschutz zusammen und das ist schmerzhaft. Also wie gesagt, das ist eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Das ist schwierig, dass ein Narzisst an diesen Punkt kommt. Da braucht es vielleicht manchmal auch ein Wunder. Aber ihr versteht den Zusammenhang. Das kann manchmal schmerzhaft sein, weil Gott Dinge in uns aufdeckt, die bisher unser Wesen, unser Sein, unser Selbstbild ausgemacht haben und wo Gott sagt, hey, das ist eigentlich alles ganz anders. Die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Ja, also da kann die Wahrheit unangenehm sein, aber am Ende des Tages befreiend, freisetzend und sie wird uns in das hineinführen, in das Bild, das Gott eigentlich von uns hat. Die Wahrheit über uns selbst kann aber auch beglückend und freisetzend sein, nämlich immer dann, wenn wir feststellen, dass wir vielleicht zu gering von uns selber denken oder dass das, was andere Menschen über uns sagen, gar nicht stimmt oder gar nicht so ist. Dass das, was wir immer gehört haben, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts werden, du bist nichts wert und so weiter, dass das eigentlich alles Lügen sind, die in letzter Konsequenz der Teufel in dein Leben hineinsprechen möchte. Oder wenn du dir selber gar nichts zutraust und andere immer höher und besser und klüger einschätzt als dich selber. Und wenn du dann mit Jesus in Berührung kommst, dann verändert er Dinge, dann befreit er dich, dann ersetzt er dieses ungesunde Selbstbild mit einem gesunden Selbstbild. Nämlich mit dem Bild, was Gott von dir hat und so, wie er dich geschaffen hat. Und das ist in dem Falle dann befreiend und beglückend. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben, eine absolute Aussage. Wir alle sehnen uns nach Leben. Wir sehen das in unserer Gesellschaft. Man will ewig jung sein, ewig schön sein, so lange wie möglich leben. Ja, also das ist eine ganze Industrie lebt davon, uns irgendwie vorzugaukeln, dass wir unser Leben verbessern, verlängern, verschönern können. Da wird gesalbt, gecremt, eingenommen, gestrafft, gespritzt und so weiter, bis wir schließlich am Ende des Tages gesund ins Grab sinken und sterben. Die Frage ist, warum ist der Stellenwert von Wellness, Beauty und Gesundheit in unserer Gesellschaft denn so hoch? Jemand sagte mal, das ist zu einer Religion mutiert. Ja. Der Grund dafür ist, glaube ich, diese tiefe Sehnsucht des Menschen nach echtem Leben. Jeder von uns sehnt sich nach echtem Leben. Jeder von uns sehnt sich nach Bedeutung und so weiter. Niemand möchte irgendwie vor der Zeit sterben. Wir sehen uns nach echtem Leben. Interessanterweise gibt es im Neuen Testament zwei Begriffe, die mit diesem Wort Leben übersetzt werden oder die mit Leben übersetzt werden. Und zwar einmal Bios, das ist das biologische Leben, daher kommt es Biologie, ja, Bios. Das ist so das natürliche Leben, das jeder Mensch auf dieser Erde hat. Und dann gibt es das Wort Zoe, das bezeichnet das geistliche Leben, das, was Jesus uns durch die Wiedergeburt schenkt. Und somit ist also klar, jeder Mensch hat Bios, hat ein natürliches Leben, aber nicht jeder Mensch hat Zoe, hat geistliches Leben. Aber das ist es, wonach wir Menschen uns sehen. Dafür sind wir angelegt, dafür sind wir von Gott gemacht und geschaffen worden. Wir sollen nicht nur einfach in unserem Körper dahin vegetieren, sondern wir sollen dieses Leben Zoe von Christus empfangen, weil das die Erfüllung dessen ist und die Bestätigung dessen ist, was wir in unserem Leben eigentlich suchen. Und wenn der Mensch dieses echte Leben, diese Zoe, nicht findet, dann versucht er es durch Bios zu ersetzen und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht und da kannst du, wie gesagt, salben und cremen und schlucken, wie viel du willst. Das Eigentliche ist nicht da. Das Eigentliche wirst du nicht bekommen. Und Jesus gebraucht in diesem Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dieses Wort Zoe. Ich bin das eigentliche Leben. Ich bin das wahre Leben. Ich bin das ewige Leben. Ich bin diese neue Lebensqualität. Und wenn du dich sehnst nach Klarheit und echtem Leben, wenn du aussteigen möchtest aus diesem Zug nach nirgendwo, dann mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Dann triff diese Entscheidung. Wenn du sie schon getroffen hast, preis dem Herrn, dann erneuere das vielleicht nochmal und dann sag, Herr, ja, alles andere will ich beiseite legen. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben, das ich brauche. Dann geh die Wege Jesu, lass dir vom Heiligen Geist die Wahrheit über Gott und über dich selber offenbaren und ergreife das echte Leben, indem du Jesus dein Leben anvertraust und immer wieder neu anvertraust. Er wird dich nicht enttäuschen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.